In der heutigen Wissenschaftsecke befasse ich mich mit Wasser. Aber nicht etwa mit Wasser schlechthin, sondern mit einer Teilmenge des Wassers, nämlich mit dem Wasser in unseren Ozeanen. Eine der ersten Meldungen aus diesem Jahr stammt vom 2. Januar. Und sie behandelt nicht einmal ein aktuelles Ereignis, sondern eines aus dem Jahre 2003, nämlich die damalige marine Hitzewelle im Nordatlantik. Solche Hitzewellen kennen wir mittlerweile alle. Gerade in diesem Jahr 2026 gehen ja viele Forschende davon aus, dass das Phänomen mit dem Namen El Niño besonders heftig ausfallen wird. Ob solche Hitzewellen auch mittel- und langfristige Folgen haben, darüber bestand bisher wenig Klarheit. Ein Forscherteam unter der Leitung des Thünen-Instituts für Seefischerei hat herausgefunden, dass eine einzige weiträumige Hitzewelle wie die im Jahr 2003 die Artenzusammensetzung und die Nahrungsnetzbeziehungen im subpolaren Nordatlantik bis heute nachhaltig beeinflusst. Welche Bedingungen zu solchen langfristigen Folgen führen könnten, ist damit aber noch nicht beantwortet. Denn nach 2003 gab es weitere Hitzewellen, die aber ihrerseits keine nennenswerten Veränderungen hervorgerufen haben. Was also war an dieser Hitzewelle im Jahre 2003 so besonders? Nun, in diesem Jahr fand ein sogenannter perfekter Sturm statt. Eine Kombination aus Ereignissen mit besonders dramatischen oder überraschenden Auswirkungen im und über dem subpolaren Nordatlantik. Während sich eine ungewöhnlich große Menge warmen, subtropischen Wassers zwischen Island und Schottland ihren Weg nach Norden bahnte, strömten ebenso ungewöhnlich kleine Mengen arktischen Wassers östlich von Grönland südwärts. Zudem erreichte die Atmosphäre über demselben Gebiet rekordheiße Temperaturen. Die Auswirkungen waren bis nach Zentraleuropa spürbar, wo tausende Menschen an den Folgen von Hitzewellen starben. Diese Kombination führte dazu, dass auch die Meerestemperatur im Nordatlantik zwischen Westgrönland und der norwegischen Küste Rekordwerte erreichte. Davon blieb letztlich kaum eine Lebensart verschont. Fischarten zum Beispiel wie Kabeljau und Schellfisch konnten sich nach Norden ausbreiten, weil das sich zurückziehende Eis und höhere Temperaturen Lebensraum für sie freigaben. Dagegen fing die Lodde an zu leiden. Dieser wichtigste Futterfisch für höhere Ebenen im Nahrungsnetz des subpolaren Nordatlantiks verschob sein klassisches, südwestlich vor Island liegendes Laichgebiet nach Norden. Das hatte aber schwerwiegende Folgen. Eier und Larven der Lodde treffen auf neue Strömungsmuster. Sie treiben nun bis an die Küste Ostgrönlands. Dort aber treffen sie auf ungleich schwierigere Lebensbedingungen, an die der Lebenszyklus dieser Art nicht angepasst ist. Nur wenige Eier und Larven überleben also die ungewohnten Bedingungen. Gewinner auf der anderen Seite sind Wale, etwa der Buckelwal. Er kann den Lodden nun folgen und ist nach mehr als 150 Jahren wieder ein regelmäßiger Besucher Südostgrönlands. Auch physikalisch blieb diese Hitzewelle nicht folgenlos. Ungefähr 2 Jahre nach dem perfekten Sturm setzte eine Wärmephase in der Framstraße zwischen Svalbard und Grönland ein, die zwar tausende Kilometer von der eigentlichen Rekordstelle gelegen ist, aber durch sie mitbedingt war. Das warme Wasser brachte neue Organismen mit, die von der Oberfläche bis zum Meeresboden das gesamte Ökosystem abrupt veränderten. Das warme Wasser sorgte für mehr Biomasse, das abgestorben zum Meeresgrund sinkt. Dort dient es Sedimentbewohnern wie Schlangenstern und Fadenwurm als Nahrung. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass die Nährstoffqualität in der sinkenden Biomasse im gleichen Zeitraum abgenommen hat. Dr. Karl Michael Werner vom Thünen-Institut für Seefischerei hat die Ergebnisse so zusammengefasst. Solche unerwarteten Extremereignisse lösen nicht vorhersehbare ökologische Kaskaden aus. Man könne zwar vorhersagen, wie steigende Temperaturen den Stoffwechsel von Organismen beeinflussen und mitunter begünstigen. Aber wenn eine Art sich deshalb nach Norden bewege und dort entweder gefressen wird oder keine passenden Laichgründe findet, werde sie nicht davon profitieren. Die einzigen Arten, die sich immer wohlfühlen, seien die typischen Opportunisten, wie der Kabeljau. Der Wissenschaftler sagt dazu, ich zitiere ihn, sobald die Umwelt es einigermaßen zulässt, breitet er sich aus und frisst alles, was ihm in den Weg kommt. Nur wenige Tage später meldete das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, dass die Belüftung des Nordatlantiks abnimmt. Hinter dieser Meldung steht die Frage, ob die nordatlantische meridionale Umweltströmung abnimmt. Die Antwort hierauf ist deswegen so wichtig, weil diese Strömung eine Schlüsselrolle im Klimasystem spielt. Sie bestimmt nämlich, wie viel Wärme und Kohlendioxid der Ozean aufnehmen kann und wie gut die Tiefsee mit Sauerstoff versorgt wird. Lässt dieser Umwälzungsprozess nach, kann der Ozean langfristig weniger Wärme und weniger CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Gleichzeitig nimmt der Sauerstoffgehalt in tieferen Wasserschichten ab, was gravierende Folgen für die marinen Ökosysteme haben kann. Der Zusammenhang ist folgender. Unter anderem durch die genannte nordatlantische meridionale Umweltströmung, die sogenannte AMOC, wird der Ozean ständig belüftet, wenn Oberflächenwasser absinkt und dabei beispielsweise Sauerstoff und Kohlenstoff in größere Tiefen transportiert werden. Wie kann man nun messen, ob diese Umweltströmung konstant ist oder nachlässt? Der Grundgedanke ist einfach. Wenn das Wasser sich weniger bewegt, lässt die Umwälzung nach. Und ob sich das Wasser weniger bewegt, lässt sich feststellen, indem man misst, wie lange das Wasser keinen Kontakt mehr mit der Atmosphäre hatte. Das nennen die Forschenden Wasseralter. Für ihre Analyse nutzten sie Messungen der langlebigen industriellen Spurengase FCKW-12 und Schwefelhexafluorid, die zum Teil unbeabsichtigt in die Atmosphäre entweichen und seit den 1980er Jahren auch im Ozean nachweisbar sind. Anhand dieser chemischen Zeitmarker kann man rekonstruieren, wann das Wasser das letzte Mal Kontakt mit der Oberfläche hatte. Zusätzlich wertete das Team Simulationen aus 7 gekoppelten Erdsystemmodellen aus. Und die Auswertung zeigt ein klares Bild. Im gesamten Nordatlantik sind die Wassermassen heute im Mittel deutlich älter als noch vor 30 Jahren. Zwischen den 1990er und den 2010er Jahren nahm das mittlere Wasseralter um mehr als 10 Jahre zu. Auch die ermittelte Sauerstoffzehrung stieg an. Diese beschreibt die Differenz zwischen der Sauerstoffkonzentration, die das Meerwasser unter Gasaustausch mit der sauerstoffreichen Atmosphäre an der Oberfläche theoretisch hätte, und dem tatsächlich gemessenen Sauerstoffgehalt in der Tiefe. Eine weitere wichtige Frage ist dann aber, ob diese Alterung durch natürliche Schwankungen ausgelöst wird, wie zum Beispiel wechselnde Wind- und Wetterlagen. Dazu wurden die Messungen verglichen mit Modellergebnissen, in denen sowohl natürliche Klimaschwankungen als auch menschengemachte Einflüsse enthalten sind. Alle Modelle zeigen unabhängig voneinander eine zunehmende Alterung des Nordatlantiks. Natürliche Schwankungen erklären zwar regionale und kurzfristige Veränderungen, nicht jedoch den über Jahrzehnte anhaltenden Alterungstrend in allen Ozeanbecken. Dies spricht dafür, dass es sich bei dem nun nachgewiesenen Trend um ein robustes Klimasignal und nicht um ein zufälliges Ereignis natürlicher Variabilität handelt. Also konnten die Forschenden feststellen, dass alle Beobachtungen und Modelle ein konsistentes Bild abgeben. Das Wasser im Nordatlantik altert. Und das passt zu der erwarteten Abschwächung der Nordatlantikzirkulation infolge der globalen Erwärmung. Besonders gravierend ist diese Entwicklung, weil Veränderungen in der tiefen Wassererneuerung äußerst träge sind. Wird die Zirkulation einmal geschwächt, kann dieser Zustand über Jahrhunderte fortbestehen, selbst bei sinkenden Treibhausgasemissionen. Dieses Ergebnis wird ergänzt durch eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung aus dem April, die die zentrale Rolle der AMOC bei der Regulierung des globalen Klimas noch deutlicher gemacht hat. Das Forschungsteam des PIC hat untersucht, wie sich ein Zusammenbruch der AMOC auf den CO2-Kreislauf und die globalen Temperaturen auswirken würde. Dafür modellierten sie zunächst ein stabiles Erdklima bei unterschiedlichen atmosphärischen CO2-Konzentrationen. Anschließend führten sie der Atlantikoberfläche Süßwasser zu, um den Zusammenbruch der AMOC im Modell zu simulieren. Danach sind die Auswirkungen eines Zusammenbruchs der AMOC abhängig von der Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Wenn nämlich die CO2-Konzentration auf dem vorindustriellen Niveau von 280 ppm liegt, so erholt sich die AMOC langfristig vollständig, nachdem der Zufluss von Süßwasser endet. Dabei ist ppm die Bezeichnung für Parts per Million oder auch in diesem Fall 280 Teile CO2 pro Millionen Gasteile. Liegt die Konzentration aber bei 350 ppm oder höher, so bleibt die Strömung im Auszustand, sobald sie einmal zusammengebrochen ist. Und diese Grenze ist schon heute überschritten. Wir liegen nämlich heute bei einem Niveau von rund 430 ppm. Die Leitautorin und PIC-Forscherin Da Nian sagt das so, ich zitiere sie. Höhere CO2-Konzentrationen verändern die AMOC-Stabilität grundlegend und treiben das System in einen bistabilen Zustand, in dem die AMOC über hunderte von Jahren schwächer werden und dann dauerhaft zusammenbrechen könnte. Ist sie einmal zum Erliegen gekommen, sehen wir, dass sie sich langfristig nicht wieder erholt. Zitat Ende. In allen in der Studie analysierten Szenarien würde ein Übergang der AMOC in den Auszustand aber auch zu einer zusätzlichen Erwärmung von 0,17 Grad Celsius bis 0,27 Grad Celsius führen. Diese Temperaturänderung wird durch das freigesetzte CO2 aus dem südlichen Ozean angetrieben, denn dort gelangt CO2-reiches Tiefenwasser an die Oberfläche. Ein ergänzender Hinweis ist notwendig. Denn dies sind die weltweit gemittelten Ergebnisse der Studie. Regionale Temperaturänderungen wären ihr zufolge noch ausgeprägter als die Veränderung der globalen Durchschnittstemperatur. In einem Szenario bei CO2-Konzentrationen von 450 ppm steigen die Temperaturen aufgrund des AMOC-Zusammenbruchs in der Antarktis um 6 Grad Celsius, während die Temperaturen in der Arktis um 7 Grad Celsius sinken. PIC-Direktor und Mitautor Johann Rockström sagt es so, ich zitiere ihn. Der Ozean war bislang unser größter Verbündeter. Er hat ein Viertel der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen aufgenommen. Ein Zusammenbruch der AMOC könnte den südlichen Ozean von einer CO2-Senke in eine CO2-Quelle verwandeln, wodurch große Mengen an CO2 freigesetzt und die globale Erwärmung weiter angeheizt würde. Je mehr CO2 sich zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs in unserer Atmosphäre befindet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Erwärmung. Das heißt, je mehr Emissionen wir heute ausstoßen, desto größer wird das Risiko für stärkere Klimafolgen in der Zukunft. Zitat Ende. Der Klimawandel hat also Auswirkungen unmittelbar auf die Ozeane. Aber diese Auswirkungen können auch mittelbar sein. Wir wissen zum Beispiel, dass mit steigenden Temperaturen der Atmosphäre der sogenannte Permafrost in der Tundra die CO2-Emissionen dort erst so richtig in Schwung bringen kann. Er kann aber auch die Stabilität der Hochgebirge beeinträchtigen, weil das Gestein nicht mehr durch das gefrorene Wasser zusammengehalten wird. Wie das unter bestimmten Umständen auch zu verheerenden Tsunamis führen kann, ist im Spektrum der Wissenschaft vom 7. Mai beschrieben. Am frühen Morgen des 10. August 2025 löste sich an einer hohen Felswand in Alaska eine keilförmige, über 200 Meter dicke Gesteinsmasse und stürzte einen Kilometer in die Tiefe. Als die Schuttlawine in den Meeresarm darunter rauschte, löste sie einen Megatsunami aus. Wie ein Team um Dan Sugar von der University of Calgary in einer Analyse des Ereignisses berichtet, walzten die Wassermassen Bäume an den Hängen des Tracy Arm Fjords bis in 481 Meter Höhe nieder. Es war der zweithöchste jemals dokumentierte Tsunami. Übertroffen nur vom legendären, über 500 Meter hohen Tsunami in der Lituya Bay im Jahre 1958. Später stellte man fest, dass der Bergstock mindestens 64 Millionen Kubikmeter Fels umfasste. Der Tsunami allerdings hielt sich noch 36 Stunden lang im Fjord fest. So lange nämlich schwappte eine stehende Welle im Fjord hin und her. Das mag ein seltenes Ereignis sein, aber auch hierfür gab es mindestens einen Vorläufer. Im September 2023 nämlich löste ein Hangrutsch im grönländischen Dixonfjord eine rund 200 Meter hohe stehende Welle aus, die sich über seismische Schwingungen über eine Dauer von 9 Tagen nachweisen ließ. Dieses Phänomen hängt von den topografischen Besonderheiten in diesen Fällen ab, in denen die zurückweichenden Gletscher die Felswände nicht mehr stützen konnten und am Ende des Fjords der Erdrutsch stattfindet. Wenn der Fjord dann nicht gerade ins Meer verläuft, sodass die Welle ins Meer hinaus sich ausbreiten kann, dann kann sich eine solche stehende Welle, in der innerhalb des Fjords ein Hin- und Herschwappen stattfindet, bilden. Eine Studie der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, die im April veröffentlicht worden ist, hat sich mit der Gefährdung der Trinkwasserreservoire durch das Meerwasser befasst. Diese Gefährdung kommt aufgrund von 2 Veränderungen zustande. Erstens steigt der Meereswasserspiegel aufgrund verschiedener Ursachen, unter anderem auch dem Klimawandel, im Grundsatz an. Auf der anderen Seite sinkt landseitig der Grundwasserspiegel, ebenfalls durch klimatische Ursachen, viel wesentlicher aber durch die steigende Wasserentnahme. Um eine weltweite Betrachtung zu ermöglichen, haben die Forschenden in Mainz dafür Daten von rund 480.000 Brunnen verschiedener Länder zusammengetragen und können nun damit die verfügbaren Messdaten global vergleichbar machen und zusammen betrachten. Zweitens zeigen Sie die besonders gefährdeten Gebiete auf und drittens liefern Sie Indikatoren, mit denen die Entwicklung an bislang nicht beobachteten Küsten simuliert werden kann. Folgende Ergebnisse lassen sich bisher daraus ableiten. Der Grundwasserspiegel ist weltweit teilweise gestiegen, teilweise gesunken. Seit 2016 allerdings sinken die Pegel zunehmend. Insbesondere an Küsten der USA und Zentralamerikas, im Mittelmeerraum, in Südafrika, in Indien sowie im Süden Australiens. Dass eine zunehmende Versalzung von Grundwasserleitern gerade in den Küstengebieten eintritt, liegt daran, dass Meerwasser leichter ins Grundwasser eintreten kann, wenn der landseitige Gegendruck durch das Grundwasser entfällt oder aber jedenfalls sinkt. Professor Dr. Robert Reinecke vom Institut für Geographie der Johannes Gutenberg Universität hat die erwartbare Entwicklung wie folgt geschildert. Ich zitiere: Besonders gefährdet sind Küstengebiete, in denen das Grundwasser in der Nähe des Meeresspiegels liegt, sowie generell trockene Gebiete, in denen die Bevölkerung sich besonders auf Grundwasser verlassen muss. Unsere Studie liefert weltweite Belege, dass das küstennahe Grundwasser von Versalzung bedroht ist und priorisiert überwacht und gemanagt werden muss. In den kommenden 50 Jahren kann es in allen Küstengebieten der Welt zu Trinkwasserproblemen kommen. Zitat Ende. Das sei, so hat er weiter fortgefahren, nicht nur problematisch für die Trinkwasserversorgung der dort lebenden Menschen und damit mehr als 30% der Weltbevölkerung, sondern natürlich auch für die dortige Lebensmittelerzeugung und die dortigen Ökosysteme. Eine letzte Meldung aus dem Juni ist ganz knapp. Sie befasst sich mit den sogenannten Jahrhundertsturmfluten. Eine neue Studie, die in internationaler Zusammenarbeit entstanden ist und an der auch das Zentrum für marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen beteiligt war, zeigt, dass Sturmfluten und extreme Wasserstände an Küsten heute deutlich häufiger auftreten als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Was um 1900 statistisch nur einmal in 100 Jahren zu erwarten war, tritt global im Mittel heute etwa alle 8 Jahre auf. Das entspricht einer Zunahme um etwa den Faktor 12. Die Autorinnen der Studie kombinierten Pegelaufzeichnungen mit Klimasimulationen. So konnten sie unterscheiden, welchen Anteil natürliche Schwankungen, lokale Prozesse wie Landhebung oder Landsenkung, aber auch der menschengemachte Klimawandel haben. Professor Dr. Ben Marzion von der Universität Bremen war für die Rekonstruktionen des Beitrags schmelzender Gletscher zum Meeresspiegelanstieg verantwortlich. Das Ergebnis? Der menschliche Einfluss ist der dominante Treiber für die Zunahme von Sturmflutereignissen, und zwar schon seit den 1960er Jahren. Für sich allein genommen hat er die Häufigkeit historischer hundertjährlicher Ereignisse etwa vervierfacht. Ben Marzion sagt, ich zitiere, der Mensch ist ein Faktor unter vielen, aber unsere Studie zeigt, der menschengemachte Meeresspiegelanstieg ist heute der wichtigste Grund für die Zunahme solcher Extremereignisse. Zitat Ende.